Danke Joachim, danke Herbert für euer Gebet für mich. Ich kann es heute besonders gebrauchen. Manchmal stehen wir uns ja selber im Weg. Meine Themenreihe, bei der ich immer noch bin, heißt Reden von Jesus. Und Reden von Jesus heißt in der Fachsprache Theologie. Und so war meine Predigt bis gestern Abend. Eine Vorlesung. Und ich dachte, na, das wird ja gut sein. Wie erkläre ich euch das? Ich hörte schon Eva Alten sagen, Uli, bei dir geht es immer zack, zack. Das wollte ich aber nicht. Um 22 Uhr, ich nenne das so, ihr wisst, was das ist, sagte ich dem lieben Gott gute Nacht. Und dann sprach es in mir, ach komm, gib dir einen Ruck. Es wird dir schon was einfallen, was das ein bisschen lebendiger macht. Und dann ging ich ins Büro und anderthalb Stunden später war die Predigt dann fertig in der vierten Version. Ich denke mal, ich beherrsche sie noch nicht richtig, deswegen so euren Dank kann ich besonders gebrauchen, weil ich ja gerne frei spreche. Ich erinnere nochmal daran, wie ich letztes Mal geändert habe, jetzt noch einen kleinen Rückblick, was bisher geschah. Mein Thema ist Reden von Jesus, Jesus und sein Reich oder das Reich Gottes. Reich Gottes, haben wir gesehen, ist erstens Person. Wir denken bei Reich immer so an ein Gebiet. Aber erstens ist das Person, und zwar Vater und Sohn. Das werden wir noch sehen. Reich ist immer ganz allgemein, wie in unserem speziellen Fall, Herrschaft. Wichtig, Herrschaft. Nicht unsere Herrschaft, sondern da ist jemand, der herrscht. Und es gibt keine Herrschaft ohne ein Herrschaftsgebiet. Das bedeutet, wenn wir ihm nicht Raum geben, wenn wir nicht in sein Reich eintreten, zu ihm kommen, in seinen Machtbereich, dann können wir auch nicht sagen, dass wir zu ihm gehören. Aber dieses Reich hat etwas, was in vielen Dingen im Glauben so ist, nämlich etwas Gegenwärtiges, was wir schon besitzen, was wir haben, was wir genießen oder erleiden. Und etwas Zukünftiges, was noch nicht ist. Und deswegen ist Glaube nicht Wissen, sondern Hoffnung. Und heute geht es weiter. Das gegenwärtige Gottesreich. Und dann kommen wir zum zweiten Teil. Der letzte Teil war das letzte Mal. Das Reich Gottes ist ein riesengroßes Geschenk. Das sage nicht ich, das sagt Johannes und ich zitiere ihn. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, die Welt, nicht seine Gläubigen, nicht die Jünger, sondern die Menschen so, wie sie waren. So sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Manchmal suche ich nach einem Schlüsselwort. Es muss doch ein Wort geben, das das klar macht, worum es hier geht. Und dieses Wort heißt in diesem Fall, glaube ich, damit. Warum hat Gott seinen Sohn in die Welt gesandt? Um uns eine Botschaft zu bringen, um uns zu richten, um uns unsere Sünden vor Augen zu führen? Nein, hier steht etwas anderes. Sein Sohn ist in die Welt gekommen, damit der, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Hat. Das Reich Gottes ist Person. Und das ist ein Absolutheitsanspruch. Das ist nicht so in das Belieben gestellt. Kann man so sehen und kann man so sehen und in anderen Glauben sind ja auch viele gute Sachen, sind ja auch. Aber was ist die Frage, die wir als Christen wirklich beantworten können? Haben wir den richtigen Glauben? Haben wir den allein seligmachenden? Steht man ja leicht in Gefahr zu sagen, du bist ganz schön arrogant. Mir fiel dann ein Lied ein und heute Morgen habe ich es gesucht und nicht gefunden, aber Marion fiel dann, wo ich nur diese eine Zeile kannte, der richtige Anfang ein. In einem Lied singen wir: In keinem anderen ist ja Heil, als nur in Jesu Namen. Tja, was singen wir denn da? Wir sollten das vielleicht, wenn wir das nicht glauben, nicht mehr tun. Können wir nach draußen verfechten und sagen, in keinem anderen ist ja Heil, als nur in Jesu Namen. Das ist ein Absolutheitsanspruch. Das ist Patriotismus. Patriotismus heißt streng genommen Vaterliebe. Vaterlandsliebe. Doppelte Staatsbürgerschaft in Gottes Reich gibt es nicht. Wer die Staatsbürgerschaft beantragen will, der muss, wenn er nicht als Bürger geboren ist, einen Staatsbürgerkundekurs mitmachen. Und Gottes Reich hat keine Bürger, die von Geburt an da reingeboren werden. Wir sind alle, ohne Ausnahme, Immigranten. Nur, wenn man dann Staatsbürger geworden ist, dann kriegt man einen Pass. Und keiner von euch wird sich erinnern, ich habe das schon mal gezeigt, meinen Pass. Je mächtiger so ein Reich ist, so USA, die haben dann da prangt das Staatswappen auf dem Titelbild. Hier ist mein Pass. Das ist ein Reich, was? Der händigt so einen Pass aus. Auf dem Umschlag meines Passes prangt Jesus auf seinem Thron. Und unter ihm ist der Regenbogen, den Gott uns gegeben hat als Hoffnung für unsere Zukunft. Und um ihn rum sind seine vier Botschafter, die vier Evangelien, die von ihm sprechen. Und alles um ihn rum sind Lilien, Zeichen der Reinheit, Zeichen des Lichts, Zeichen der Liebe. Staatsbürgerkunde ist in diesem Fall schon ganz schön dick, ne? Zwei Teile. Der erste Teil zeigt die Geschichte, wie Gott vorbereitet hat, dass er sein Werk gründen, sein Reich gründen wollte. Und der zweite Teil, das sogenannte Neue Testament, das zeigt uns, wie wir in seinem Reich leben sollen. Aber es ist erstaunlich. Dieses Grundgesetz hat nur zwei Paragraphen. Paragraph 1 zu finden bei Johannes im 6. Kapitel, Vers 47. Da sagt Jesus: Amen, ich versichere euch, wer mir vertraut, hat das ewige Leben. Aha. Worum geht es hier also beim Reich Gottes? Da geht es nicht, dass wir uns besonders glücklich fühlen, sondern dass damit sagt uns zwei Sachen. Erstens, wahres Leben, ewiges Leben. Für die meisten Leute hier ein Horror, zu denken, wir müssen immer weiterleben mit unseren Gebrechen, mit unseren Sorgen, mit unserem Schmerz, mit unserem Kummer. Macht vielleicht noch ein Vierjähriger glauben, das ist eine fürchterliche Vorstellung, aus dieser Welt mal rausgehen zu müssen. Aber eigentlich kenne ich niemanden, der ein gewisses Alter erreicht hat, der sagt, ich möchte immer weiterleben mit all meinen Gebrechen, mit all meinem. Das Leben, was wir hier leben, kann ja nicht die endgültige Antwort sein. Aber alles in uns drängt, ruft, schreit nach Bestand, nach Fortdauer, nach Sinn und nach Licht. Und immer im Frühling, dann werden die Menschen fröhlicher. Warum? Weil die Tage länger werden, weil die Sonne scheint, weil in uns etwas wieder aufbricht. Davon lassen wir uns ansprechen. Das ist doch nicht Zufall. Das ist in uns eingegeben, das ist Antwort. Und dann gibt es noch einen Paragraphen 2. Der steht im 1. Johannes, den wir gerade in der Bibelstunde durchnehmen, im 4. Kapitel. Ihr Lieben, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Es gibt keine Staatsbürgerschaft ohne die Antwort auf das, was unser Herrscher von uns will. Ihn selbst hat niemand je gesehen. Muss ich einer vorstellen. Wir leben in einem Reich, wo niemand den Chef je zu Gesicht bekommen hat. Doch, jetzt kommt das Geheimnis, wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. Das kann man doch Menschen begreiflich machen. Wir sehen ihn nicht, aber was will er von uns? Er will, dass wir als Bürger seines Reiches uns gegenseitig lieben. Und dann sagt er, damit ist meine Liebe ans Ziel gekommen. Nicht, ihr, dass er frömmelt, nicht, dass ihr auf den Knien die Kirchenstufen hochrutscht. Nicht, dass er immer wieder sagt, ach, lieber Gott, wie ist das so schön mit dir? Werden wir noch sehen, was immer so schön ist. Sondern er sagt, dann, wenn ihr einander liebt, in Tat und Wort. Es hilft auch nicht, wenn ich den neben mir liegen sehe und in Not sehe und ihm keine Tröstung sagen kann. Aber das alleine ist es nicht. In Tat und Wort. Das wissen wir, dass wenn wir in ihm leben und er in uns, erkennen wir an dem Anteil, den er uns von seinem Geist gegeben hat. Wir fragen uns manchmal, woher erkenne ich denn, ob ich wirklich errettet bin, ob ich mich freuen kann, ob ich Heilsgewissheit habe, ob ich den richtigen Glauben habe. Das erkennen wir an dem Anteil, den er uns gibt an seinem Geist. Und das soll uns bitte schön erinnern. Das ist nicht dein Verdienst, wenn du liebst. Das ist Geschenk. Unser Glauben ist Geschenk. Deswegen kann man nie sagen, ach, noch ein paar Meter, dann habe ich es geschafft. Ich merke schon, ich bin schon auf dem richtigen Weg. Ist ja alles Teil dessen, aber es ist nicht das, was Jesus uns in sein Grundgesetz schreibt. Es heißt ja, was hast du, was du nicht geschenkt bekommen hast? Wenn wir uns das im Glauben mal fragen, immer dann, wenn wir uns für besonders gut und für besonders begabt halten, dann können wir uns fragen, was hast du, was du nicht geschenkt bekommen hast? Wenn wir dann ehrlich sind, haben wir nicht viel, wo wir auf uns selber stolz sein können. Aber was kann mich veranlassen, dieses Geschenk anzunehmen? Oder was veranlasst die vielen Menschen, dieses Geschenk nicht anzunehmen? Eine große Verantwortung, die auf uns liegt. Wir haben in der Bibelstunde am Mittwoch gesprochen, dass Mahatma Gandhi kurz davor, nein, er war nie davor, Christ zu werden. Aber er hat das den Christen vorgehalten. Wenn ihr Erlöste aussehen würdet, dann würde ich ja in Erwägung ziehen, mit euch mal in näheren Kontakt zu treten. Was ist das für ein Reich, wo die Bürger dieses Reiches ihren Pass am liebsten in der Gesäßtasche verstecken und mit gesenkten Köpfen durch die Gegend gehen? Weil wir uns fragen, wo ist der Haken? Und dann bewundern wir leicht andere Menschen. Die Salafisten verteilen an diesem Wochenende wieder mal den Koran. Ich will das gar nicht beurteilen. Ich will auch nicht über den Koran heute sprechen, was da drin steht. Sondern fragen wir uns, warum? Warum tun sie das? Das ist eine einfache Frage und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder und so fragt wie die Kinder, werdet ihr nie in das Gottesreich kommen. Meine Tochter bespricht ihren Anrufbeantworter. Und das geht so. Hier ist der Anschluss von Gabi, Tim und ich sehe in meinen Augen, wie sie auf ihren Sohn zeigt. Der war zu der Zeit 3 Jahre, jetzt ist er 4. Gabi, Tim und Lasse, Holzapfel. Leider nur per Anrufbeantworter, wir sind nicht zu Hause. Wenn ihr aber eine Nachricht hinterlasst, werden wir gerne zurückrufen. Und was dann folgt, sollte auf den Anrufbeantworter nicht mehr drauf. Da sagt der Kleine, warum? So, das heißt, wir müssen eine Antwort geben können. Nicht einfach ein Versprechen. Ich glaube, warum? Du bist Christ, warum? Du bist sicher, dass Jesus dich liebt, dass du von Gott geliebt bist, warum? Du meinst, dass du in den Himmel kommst, warum? Kinder fragen so. Macht keiner einen verrückt machen. Ich habe mir geschworen, ihm nie zu sagen, lass das. Ich glaube, ich habe schon das erste Mal gesagt. Dieses Fragen kein Ende nimmt. Wer sich Gottes Reich nicht schenken lässt, oder schenken lässt, nicht streicht er mal. Wer sich Gottes Reich schenken lässt, sollte allerdings bedenken, welche Konsequenzen das hat. Matthäus schreibt uns das. Jesus sagt da, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist nicht wert, mein Jünger oder meine Jüngerin zu sein. Da steht nicht, dass wir unseren Vater, unsere Frau, unsere Tochter, unseren Sohn nicht lieben dürfen. Sondern die Frage ist, mehr lieben als Gott. Weil alle, die das jemals erlebt haben, einen Partner, ein Kind zu verlieren, die wissen, dass wenn sie dann Gott nicht mehr lieben als das, was sie verloren haben, den Sinn ihres Lebens verlieren, dann ist da nichts mehr. Dann ist damit auch in ihrem Herzen jedenfalls Gott gestorben. Und dann geht's weiter. Dann sagt Jesus noch eine ganz harte Anforderung. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Das ist hart. Da ist keine Heilsverheißung für diese Welt. Ihr werdet keine Krankheit haben. Eure Kinder werden bestimmt nicht von fremden Männern vergewaltigt. Es kommt auch kein LKW bei Rot über die Kreuzung gefahren und fährt ihn tot. Dein Partner wird auch nicht an Krebs sterben. Du wirst auch nicht deinen Beruf verlieren, obwohl du dein Bestes gegeben hast. Das sagt er nicht. Sondern in all dem, sagt er, nehmt euer Kreuz auf euch. Nicht meins, das hat er für uns getragen, sondern das Kreuz, was er uns gibt. Es hat einen Sinn, indem wir es ihm nachtragen, indem wir sagen, Herr, ich sehe den Sinn jetzt nicht hierin. Warum muss das sein? Und nicht, weil ich so mitleidig bin, aber warum muss mein Partner, warum muss mein Kind, 2 Jahre alt, Leukämie, warum muss es so leiden? Herr, ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht, ich begreife es nicht. Aber ich weiß trotz allem, du weißt es. Kann ich dir jetzt glauben, Gott? Lass mich diese Frage im Augenblick offen lassen. Aber ich habe die feste Hoffnung, noch hier werde ich eines Tages sehen und begreifen, was es heißt, von dir geliebt zu sein, an deiner Hand durch dieses Elend zu gehen. Weil ich sag dir ja nichts Neues. Du, Jesus, hast es vorgemacht und dein Vater hat es gelitten. Was kann größeres Leid in jemanden auslösen, als dass der große, heilige, allmächtige, ewige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Urgrund allen Seins, seinen eigenen Sohn für die Sünden anderer, für die, die ihn hassen, elend am Kreuz sterben sieht. Ja, wenn der unser Leid nicht versteht, wer denn dann? Und nun kommen wir zum zweiten Teil. Wenn das immer nur das wäre ja schon komisch. Auch hier auf Erden gibt es Erfüllung. Auch hier auf Erden gibt es natürlich sehr viel Gotteserfahrung. Aber unsere Hoffnung ist nicht hier auf Erden allein, sondern unsere Hoffnung ist das zukünftige Gottesreich. Wie können wir da dieses Reich herbeizwingen wollen? Das ist nichts Neues, das sagt uns auch schon Matthäus. Und bei Matthäus sagt das wieder Jesus selber. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt. Und die Gewalttätigen reißen es an sich. Wenn man das so liest, denkt man, was soll das denn jetzt wieder sein? Verstehe ich nicht, wie soll das heißen? Hiermit ist gemeint physische und moralische Gewalt der Mächtigen. Und der Leute, der Einfachen, die glauben, Anteil an dieser Gewalt zu haben. Das ist ja schon enorm, wenn man sieht, wie jemand noch so klein in seinem Reich, die kleinste Anteil an Gewalt hat, wie er anfängt, sich gegenüber den Ohnmächtigen aufzuspielen. Wer reißt denn da die Botschaft an sich? Alles reine Theorie? Gucken wir doch mal. Erstmal gab es die Zeloten. Das waren keine gottferne Fremden, irgendwie Soldateska aus irgendwelchen Horden. Das waren Leute, die sagten, also Gott, aber Jahwe, jetzt haben wir lange genug auf den Menschensohn gewartet. Jetzt haben wir die Nase voll. Du willst anscheinend, dass wir es mal selber in die Hand nehmen. Messer an die Seite und dann den nächsten römischen Soldaten von hinten durch den Rücken in die Brust. Hat nicht funktioniert. Da war dann ein gewisser Judas, über den wir in der letzten Bibelstunde auch gesprochen haben. Keiner weiß seine tieferen Motivation, Beweggründe. Aber offensichtlich wollte auch er Jesus zwingen. Offenbar dich jetzt. Jetzt in dem Augenblick, wo ich dich verrate, wo die Soldaten da stehen. Jetzt ist doch endlich der Punkt gekommen, wo du deine Macht zeigen musst, wo du die Legionen von Engeln anführen kannst. Hat nicht funktioniert. Und dann kamen die Kreuzritter. Voller guten Willens. Was da im Gottesreich in Jerusalem? Da sitzen jetzt die Ungläubigen. Raus mit denen. Ziehen wir mal hin. Bringen wir mal eben halb Konstantinopel um. Hat nicht funktioniert. Und dann sind da die Kirchenfürsten. Muss sich einer vorstellen. In Gottes Gemeinde gibt es Menschen, die sich in Purpur kleiden und sich Fürsten nennen. Haben die Bibel wohl nie gelesen. Wer bei euch der Größte sein will, der sei der Kleinste. Damit hat er sicherlich nicht gemeint, dass einmal im Jahr zu Ostern oder Gründonnerstagabend der Papst einigen Ausgewählten die Füße wäscht. Die waren vorher schon sauber. Glaubt man nicht, dass der dreckige Füße wäscht. Vergesst das wieder. Ich will den Papst nicht angreifen. Geht gar nicht darum jetzt. Und dann gibt es die Kommunisten. Wenn ich ihnen guten Willen unterstelle, voller guten Willen, Zwangsbeglückung der Menschheit über die Leichen von Millionen von Menschen, hat nicht funktioniert. Und dann gibt es Al-Qaida. Das alles Verbrecher? Oder hatte Bin Laden, als er diese Bewegung ins Leben rief, nicht doch irgendwo triftige Gründe, gegen das Unrecht in dieser Welt aufzustehen? Ich habe es nicht gezählt, weiß nicht, ob es eine Statistik gibt. Wie viele Menschen auf beiden Seiten, von denen, die glauben, sich durch Mord das Himmelreich erkaufen zu können, oder und die Opfer zusammen ausmachen, hat nicht funktioniert. Und dann gibt es da die Arabellion. Der ganze Westen schaut gebannt in den Nahen Osten und sagt, da tut sich endlich was, da ist Freiheit, da kommt Demokratie. Und sie sehen nicht, was sich da mit wem verbindet. Wird nicht funktionieren. Revolution, politische Theologie, und das ist das ja, können wir überall lesen, können Bücher noch und noch lesen, da geht es Anwendung des theoretischen Glaubens in die Praxis der Gesellschaft. Das nennt man politische Theologie. Und Jesus hat alles Mögliche gemacht, nur keine Politik. Das sind Gerechtigkeitsfanatiker. Die zetteln Revolutionen an. Das ist Zwangsbeglückung. Es gibt so einen Spruch, ich sage dir mal hier, die meisten wissen das schon, dass ich zu so lockeren Sprüchen neige. Und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Das kann es für Christen nicht sein. Das haben auch Christen gemacht. Das haben Christen, fragen wir mal, ob das Christen sein konnten, die das gemacht haben. Alle diese Sachen, alle diese gewaltsamen Versuche, das Himmelreich an sich zu reißen, sind Versuche einer Erlösung hier auf Erden, einer Zwangserlösung, ohne erlöst zu sein. Nicht erlöste Menschen zu ihrem Glück zu zwingen. Und dazu muss ja immer einige geben, die es alles besser wissen. Nein, nein. Das Reich Gottes will erbeten sein. Jesus lehrt seine Jünger und damit uns, wie wir beten sollen. Nicht wörtlich, sondern das sind immer Kapitelüberschriften. Erstens, unser Vater. Könnte man schon fast sagen, erster Tag. Haben wir ein Thema für den ganzen Tag. Zweitens, dein Name werde geheiligt. Wenn wir das nicht machen, wenn wir das nicht verstehen, dass wir ihn außerhalb unseres Machtbereichs, ihn nicht in unsere nicht immer saubere persönliche Gegenwart ziehen, sondern ihn als den Geheiligten nicht draußen vor in unserem Leben, aber einzeln lassen. Gott ist allein heilig, niemand von uns hat ihn gesehen und niemand würde es überleben, ihn auch nur zu sehen. Dein Reich komme. Jesus sagt also, worum wir beten sollen. Dein Reich komme. Mir fällt dann immer das Beispiel von dem Mönch ein, der in seinem Kloster sitzt und betet und sagt, lieber Gott da draußen, was ist los, Kriege und was nicht alles. Wo ist dein Reich? Und dann geht er aus dem Kloster raus, macht sich in die Welt auf und findet eine Familie, ganz arm in ihrer Fischerhütte, aber die sind so glücklich. Und er sieht, die haben kaum das Nötige zu essen. Ist hier Gottes Reich gegenwärtig? Und dann erfährt er, dass die kleine Tochter todkrank ist. Das kann Gottes Reich nicht sein. Und so geht er weiter, dann kommt er an den Zarenhof und sieht dann, in der orthodoxen Kirche diese tolle Messfeier, alles Gold, viel Licht, viel Kerzen und die tollen Gesänge. Und er merkt, gleichzeitig werden die Menschen ausgebeutet. Da haben Leute nicht genug zu essen, aber da werden Bilder in einem hohen Wert durch die Gegend getragen. Und die Bilder werden verehrt. Und nicht Gott steht im Mittelpunkt. Und er sagt sich, das kann Gottes Reich nicht sein. Hab nicht so viel Zeit, diese Geschichte geht dann noch sehr, sehr lange weiter, bis er sich wieder in seiner Zelle findet. Und ihm wird bewusst, Gottes Reich ist inwendig, in dir. Du kannst es draußen nicht finden, weil Gott macht sich so klein, in uns Platz zu nehmen. Und bei all dem ist mir eins gewiss. Manchmal denke ich so, ach, das ist ja wunderschön. Jetzt lebst du hier mehr oder weniger zufrieden, mehr oder weniger glücklich, aber hast ein Alter erreicht, jetzt geht das Erden eines Tages zu Ende. Hoffentlich nicht mit viel Leiden. Hoffentlich geht's schnell. Und dann? Ach, dann stehe ich vor Gott. Aber es steht was anders. Diese Welt endet in einer Katastrophe. Alle die Vorstellung von, es wird mal wieder die Welt hier geben und dann werden wir auf den grünen Wiesen liegen und der Löwe liegt neben dem Schaf, sind Sinnbilder. Markus sagt das ganz klar. Die Sterne werden vom Himmel stürzen und die Kräfte des Himmels aus dem Gleichgewicht geraten. Aber dann kommt etwas, was selbst die Bibel kaum in Worte fassen kann. Ich werde nochmal aus der Offenbarung vorlesen, ein bisschen andere Stellen, Anja, als du gelesen hast, aber das ist unsere Hoffnung. Und wenn das nicht Wirklichkeit ist und wenn das nicht unser Glaube ist, dann werden wir mit allen Missionen, mit allen Zeugen, Zeugnissen Schwierigkeiten haben. Dann, schreibt Johannes, sah ich einen ganz neuen Himmel und eine neue Art von Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, wie eine heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Jetzt geht das. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Er kann das nicht mehr in Worte ausdrücken. Ich sage das immer, eine Frau ist nie wieder so schön wie am Tag ihrer Hochzeit. Ich weiß nicht, wie die Frauen das schaffen, aber wenn ich die Bilder sehe, also ich weiß das von meiner Tochter, ich sage, Mäuschen, gilt auch für dich, der Zahn der Zeit nagt auch an dir, aber muss man sagen, so glücklich und schön, gilt manchmal auch für die Väter. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen. Ja, lieber Gott, ich bin dir so dankbar, schön, dass du es mit mir warst. Ich hörte eine laute Stimme rufen, nicht erschrecken. Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie werden alle seine Völker sein. Er selbst wird als Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er ihnen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit. Keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Seht, ich mache alles neu, sagte der, der auf dem Thron saß und wandte sich dann zu mir, nicht zu mir, zu Johannes. Schreibt diese Worte auf, sie sind wahr und zuverlässig. Wenn wir das anzweifeln, dann haben wir ein Problem. Ich komme nun zum Schluss meiner heutigen Lektion, hoffe, es ist keine Lektion geworden, und zum Ende der Geschichte. Nicht dieser Geschichte, dass es Geschichte ist, sondern zum Ende der Geschichte dieser Welt. Wir haben es gerade gehört. Die Herrschaft des Sohnes mündet in die Herrschaft des Vaters. Die Bibel sagt, denn Christus muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße hat. Als letzten Feind vernichtet er den Tod. Denn alles hat Gott ihm unterworfen, alles unter seine Füße gestellt. Wenn es nun heißt, dass ihm alles unterworfen ist, dann ist selbstverständlich der ausgenommen, der ihm alles unterworfen hat. Und wenn ihm dann alles unterworfen ist, wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Machen wir uns keine Illusionen. Jesus ist der Sohn. Er ist unser Herr. Aber er hat immer gebetet zu seinem Vater. Und ganz am Ende möchte ich euch noch eine Frage beantworten. Die brennt alle auf dem Herzen. Manche haben schon ein paar Mal beantwortet und sind dann bitter enttäuscht worden. Nämlich, wann wird das alles sein? Darauf hat die Bibel auch eine Antwort. Doch Tag und Stunde von diesen Ereignissen weiß niemand. Jeder, der behauptet, er weiß, er lügt. Die Bibel sagt weiter, nicht einmal die Engel im Himmel. Und noch mehr. Oder der Sohn selbst. Selbst Jesus weiß es nicht. Sondern nur der Vater weiß es. Aber dass es so sein wird, das ist unser Glaube und unsere Hoffnung.